Deutschlandfunk Interview.
Kommen wir zu Corona. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten schon gehört, ist wieder deutlich gestiegen auf jetzt 153. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Lauterbach.
Guten Morgen, Herr May.
Das Notbremsengesetz der Bundesregierung, eine Studie zur Behandlung von Corona, die Sie auf Twitter als Gamechanger bezeichnet haben, und der Impfstoff von Johnson & Johnson. Eine Menge Holz haben wir zu besprechen. Legen wir also zügig los. Die USA haben Johnson & Johnson wegen Thrombosen gestoppt, wie bei AstraZeneca, woraufhin der Konzern seine Lieferung nach Europa verschoben hat. Wie groß ist dieser Rückschlag?
Das ist zunächst ein Rückschlag, aber ich glaube nicht, dass es ein permanenter Rückschlag ist. Sinusvenenthrombosen waren auch bei Johnson & Johnson zu erwarten. Was sich bei AstraZeneca gezeigt hat, dass es wahrscheinlich eine Reaktion ist auf den Vektor des Impfstoffs und nicht also auf die also darin enthaltenen Informationen über das Erbgut des Virus. Und daher hätte man das also auch hier erwarten können. So ist es jetzt auch gekommen. Ich glaube aber, dass die Komplikation so rar ist, dass der Impfstoff nach einiger Zeit wieder verimpft wird in den Vereinigten Staaten und der Impfstoff in Europa dann auch beginnen wird. Davon ist aus meiner Sicht aus.
Aber wir können ja nicht nur über 60-Jährige impfen.
Naja, man wird wahrscheinlich auch hier wieder darüber nachdenken müssen, ob man den Impfstoff bei den über 60-Jährigen spezifisch einsetzt. Er wird natürlich auch zugelassen sein für die unter 60-Jährigen. Nichtsdestotrotz, wir bekommen hier natürlich ein Problem, das ist ganz klar, weil das eine Einschränkung ist. Auf der anderen Seite ist es zum jetzigen Zeitpunkt auch so, dass wir noch viele über 60-Jährige haben, die nicht geimpft sind. Das heißt, der Impfstoff ist dringend notwendig.
Wie könnten wir denn jetzt die Impfkampagne beschleunigen?
Wir müssen aufklären, anders geht es nicht. Dazu gehört immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass der AstraZeneca-Impfstoff, wie auch wahrscheinlich, wenn er dann hier zugelassen ist, der Johnson-Johnson-Impfstoff, dass das gute Impfstoffe sind. Dieses Risiko ist sehr gering. Es ist eine wirklich dramatische Komplikation. Sie kommt aber selten, sehr selten vor. Und somit überwiegt gerade bei den älteren Menschen der Nutzen ganz dramatisch die Risiken.
Sollten wir den Zeitpunkt für Zweitimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen, die ja relativ kurz hintereinander geimpft werden, möglicherweise hinauszögern, um jetzt einfach schnell mehr Erstimpfungen durchzuführen und so eine Grundimmunisierung stattfinden zu lassen?
Das ist ein Vorschlag, den ich schon seit einigen Wochen mache, weil vieles spricht dafür. Wenn wir den BioNTech-Impfstoff und den Moderna-Impfstoff auch nach 12 Wochen geben und nicht nach 6 Wochen, dann könnten wir über 3 Monate hinweg fast ausschließlich Erstimpfungen machen. Das hätte eine deutliche Beschleunigung unseres Impftempos zur Folge und hätte auch wahrscheinlich zur Folge, dass es zu weniger Mutationen käme, weil die Mutationen brauchen im Prinzip die Möglichkeit, sich auszubreiten, brauchen viele Fälle. Und nach der ersten Impfung sind die allermeisten bereits schon nicht mehr gefährdet. Der größte Nutzen der Impfung kommt schon nach der ersten Impfung. Mit der Frage beschäftigt sich auch die STIKO.
Ja, Frankreich hat es schon gemacht, glaube ich, jetzt gerade die Erstimpfung vorgezogen beziehungsweise den Abstand vergrößert. Warum ist die STIKO, warum ist Deutschland da so vorsichtig?
Ja, die STIKO hält sich sehr eng an das Protokoll der Zulassung. Sehr gute Erfahrungen damit machen insbesondere England und auch Kanada. Und es gibt zunehmend Studien, die zeigen, dass es wahrscheinlich das bessere Impfregime wäre, wenn man zu wenig Impfstoff hat.
Also glauben Sie, besonders betroffen. Glauben Sie, die STIKO bewegt sich da? Das wird in Deutschland früher oder später auch kommen?
Ich hoffe es zumindest. Also der Vorschlag liegt ja auf dem Tisch und es sind viele Wissenschaftler auch in Deutschland, die sich dafür im Hintergrund bei der STIKO schon ausgesprochen haben.
Herr Lauterbach, Impfen ist das eine, Behandlung das andere. Eine Studie zum Asthma-Spray Budesonid, Cortisonpräparat, sorgt gerade für Furore. Die Ergebnisse sind schon länger bekannt, aber jetzt wurde sie im Lancet veröffentlicht und sie legt nahe, dass der frühzeitige Einsatz von eben Budesonid die Hospitalisierungsrate bei Covid-Patienten um 90% senken kann. Ein Gamechanger, haben Sie auf Twitter geschrieben. Kriegen wir Covid damit also in den Griff?
Also ein Gamechanger, und das habe ich auch geschrieben, ist es dann, wenn sich die Studienergebnisse bestätigen, weil das ist eine Studie von der Oxford-Universität, die ist sehr gut gemacht worden, aber sie muss reproduziert werden. Ich hatte mir übrigens gewünscht, dieses Preprint vor der Veröffentlichung ist schon seit einigen Wochen draußen, dass man eine Studie unternommen hätte, auch in Deutschland, um das zu überprüfen. Wenn sich die Ergebnisse bestätigen, dann ist es sicherlich sehr wichtig, ist es ein möglicher Game Changer, weil es die erste, also Medikation ist, die also relativ stark dann doch das Risiko auch einer Verschlechterung reduziert und somit auch der Hospitalisierung, so in gewisser Weise plausibel, weil die inhalativen Kortikoide senken das Entzündungsgeschehen und das aus dem Ruder laufende Entzündungsgeschehen ist oft der Grund für die Verschlechterung. Somit macht das Sinn, aber man muss es prüfen. Eine Studie mit 146 Teilnehmern alleine kann das nicht stemmen. Das muss ganz dringend nachvollzogen werden.
Ich habe mit dem Hausarzt gesprochen, der hat relativ lapidar gesagt, er kenne eigentlich keinen Kollegen, der bei Atembeschwerden durch Covid kein Cortisonspray verschreiben würde. Für ihn klänge das so überraschend wie die Aussage, Aspirin hilft bei Kopfschmerzen.
Nicht so. Es gibt also durchaus sehr viele Hausärzte, die Cortison nicht verschreiben, wenn also Covid beginnt. Es gibt auch, die Sache ist nicht ganz so einfach. Und wir wissen allerdings, dass Asthmatiker sehr viel besser durch die Covid-Erkrankung gekommen sind, als wir das vermutet hatten. Das war der Grund, weshalb viele gedacht haben, dass es vielleicht an dieser Medikation liegt. Und das scheint sich jetzt zu bestätigen. Wenn die Ergebnisse das wiedergeben, dann muss man das einsetzen. Oder sollte es einsetzen.
Wenn sich die Ergebnisse bestätigen, Hospitalisierungsrate gesenkt um 90%, dann bräuchte man auch keinen Lockdown mehr, oder?
Doch, dann bräuchte man auf jeden Fall einen Lockdown, weil die Long-Covid-Erkrankung, also darf man hier nicht so geringschätzen. Und übrigens, man weiß nicht, ob die vermiedene Hospitalisierung sich tatsächlich in der Fläche auch bei allen Risikofaktoren, die es gibt, reproduzieren lässt. Denn die Gruppe, die hier untersucht worden sind, da waren besonders alte Menschen und Menschen mit sehr gravierenden Risikofaktoren, die waren da unterrepräsentiert. Also ich wäre da sehr vorsichtig, auf einen Lockdown zu verzichten, wäre töricht, weil dann hätten wir nach von sehr kurzer Zeit extrem hohe Fallzahlen.
Dann ist das Notbremsengesetz, das die Bundesregierung jetzt verhängt hat, um die Corona-Maßnahmen einheitlich scharf zu stellen, ab einer 100-Inzidenz ganz in Ihrem Sinne?
Auf jeden Fall. Also das werden wir dringend benötigen. Ich befürchte sogar, dass das Gesetz in der Fassung, wie wir es jetzt haben, noch nicht mal ausreichen wird. Weil die Maßnahmen, die da wirken werden, insbesondere die Ausgangsbeschränkungen am Abend, die wirken zwar. Und auch die vermehrte Testung in den Betrieben wird wirken. Aber im Großen und Ganzen sind diese Schritte nicht ausreichend, um damit den R-Wert so stark zu senken, bei B117, um unter 1 zu kommen, sodass wir quasi zum Stoppen kommen.
Aber dass
die Maßnahmen noch verwässert wird, wird es überhaupt nicht.
Aber dass die Maßnahmen wirken, also gerade die Ausgangssperre, die wirkt, das haben ja unter der Woche Aerosolforscher stark in Frage gestellt. Sie sagen, das ist eigentlich eine Maßnahme, die nicht groß wirkt, weil draußen steckt man sich nicht an, die möglicherweise sogar kontraproduktiv wirken könnte.
Das haben wir zur Kenntnis genommen, aber das ist nicht wirklich überzeugend. Es gab ja keine Daten in dieser Stellungnahme, sondern es gibt zahlreiche Studien, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie stark wirken Ausgangssperren. Auch hier wieder eine Oxford-Studie von großer Bedeutung, die unstrittigerweise zeigt, es wirkt irgendwo zwischen 10% und 20% Absenkung des R-Wertes. Das können wir derzeit nicht nur unbedingt brauchen, das benötigen wir. Und die Stellungnahme der Aerosolforscher hat darauf hingewiesen, dass die meisten Infektionen im Innenraum stattfinden.
999 von 1000.
Ja, das stimmt so. Das wird so zwar gesagt, ich hatte eben schon gesagt, es ist eine Meinungsäußerung gewesen. Es war keine Studie, es gab keine empirischen Daten. Die Ausgangsbeschränkungen am Abend wirken auch, weil wir wissen, dass die Menschen, die am Abend oft unterwegs sind, zu Freunden, zu Bekannten gehen, um dann dort drinnen weiter sich zu treffen, zu feiern, miteinander zu sprechen. Das sind die wirklich gefährlichen Kontakte. Wir wissen, dass über Ausgangssperren sich auch die Zahl der abendlichen Drinnenkontakte reduzieren lässt, weil man oft abends zu Freunden hin unterwegs ist.
Aber kann das verfassungskonform sein, wenn man eine für sich genommen nicht wirkungsvolle Maßnahme einführt, nur um eine andere sinnvolle Maßnahme im Prinzip besser kontrollieren zu können, nämlich dass man verbietet, dass sich Leute in Innenräumen treffen?
Zunächst ist abzustreiten, dass das der alleinige Grund ist. Wir wissen, dass neben der Aerosolübertragung auch die von den Aerosolforschern überhaupt nicht ausgeführte Droplet-Übertragung, also Tröpfchenübertragung, eine große Rolle spielt. wenn man draußen steht und unterhält sich, also beispielsweise auf einem halben Meter oder einem Meter Abstand, gerade mit B117, dann genügt ein ganz feines Tröpflein, was ins Auge oder auf die Schleimhaut kommt und man kann sich schon infiziert haben. Diese Infektion spielt natürlich auch eine Rolle, so mit diesen 99,99% und dergleichen. Das ist einfach, es war für die Wissenschaftler auch nicht hilfreich, muss ich sagen. Erstens entspricht es nicht der Literatur und zum Zweiten, also es war wie gesagt keine empirische Studie, es war eine Meinungsposition, sie widerspricht zahlreichen Fachgesellschaften, die sich auch mit der Frage international auseinandergesetzt haben. Somit ist es nicht nur der Weg zum drinnen Ereignis, was hier wirkt, sondern auch der Draußenaufenthalt selbst.
Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte im Deutschlandfunk. Herr Lauterbach, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.